der Eurovision Song Contest 2023. Wie war die Show und warum ist Deutschland eigentlich schon wieder Letzter? Die große Analyse am Tag danach, jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Good Day Europe am Tag nach dem Eurovision Song Contest. Hier ist der Fernsehgarten für alle, würde ich jetzt mal sagen, mit unserer großen oder kleinen Nachbesprechung vom ESC. Wir haben ja gesagt, weil in der kommenden Woche oder in der jetzigen Woche schon am Freitag keine neue Ausgabe von Fernsehen für alle kommt, weil ich in Südkorea bin, machen wir eine kleine ESC-Sonderausgabe. Und die einzige Frau, die sich dazu bereit erklärt hat, mir dabei zu helfen, ist zum Glück auch da und sie heißt Jule.
Hallo.
Ja, zum Glück bist du da. Wir haben ja sämtliche Leute gefragt, ob die können. Vor allem natürlich unsere liebe Selma, die natürlich unser Chef-ESC-Spezialist oder Spezialistin ist. Zunächst müssen wir aber trotzdem natürlich über den ESC und vor allem über das deutsche Abschneiden reden. Es war nicht die erste Tabellenhälfte, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, wir haben 18 Punkte geholt. Das ist erstmal 18 Punkte ist besser als 17, kann man schon mal so sagen. Aber es hat dann trotzdem nur durch irgendwelche Zufälle für den, nicht für den Vorletzten, sondern für den Letzten, also wir waren Letzter, so gesehen, ne?
Also ich weiß nicht, mir ist das auch so egal inzwischen geworden. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Hoffnung gehabt, weil er auch so ein bisschen Hype war und auch laut den Buchmachern war Deutschland ja gar nicht mal so schlecht gestellt und das haben sich auch viele auch gefreut, dass es halt nicht mehr so was Langweiliges ist und diese Standard-Pop-Nummer, aber es ist eigentlich egal, was Deutschland macht, es kommt einfach nicht an. Also ich glaube, das können wir so ein bisschen daraus schließen, dass gerade die Jurys uns hassen. Gut, wir haben jetzt 3 Punkte von den Jurys bekommen, aber nicht wenigstens mal so ein paar.
Ja, stimmt. Die hassen uns ja doch nicht vielleicht so stark, wie wir dachten. Ja.
Mehr als in den letzten Jahren, würde ich schon sagen. Und wenn uns nicht mal irgendwie Österreich oder die Schweiz ein paar Trostpunkte geben, weil wir doch so miteinander verbunden sind, dann dann weiß ich auch nicht mehr weiter, was man da machen soll. Und ja, von den Televoters kam ja auch nicht mehr so krass viel, wo ja immer gesagt wurde, ja, die haben ja Fans in ganz Europa.
Iron Maiden.
Ja. Ja, aber hat am Ende doch nichts funktioniert. Also,
sogenannter Pustekuchen, ne? Kann man am Ende sagen. Ja, also das stimmt. Ich kann da nicht so viel hinzufügen, außer dass es für mich auf jeden Fall, und ich glaube, so habe ich auch insgesamt die Reaktion verstanden, auch Lord of the Lost im Interview direkt danach, haben wir auch gemeint, also was sollen wir denn groß noch anderes machen? Also es ist eher so eine Enttäuschung über das System an sich, aber nicht jetzt speziell auf den Künstler oder die Künstlerin bezogen, wie damals beispielsweise bei Jendrik, da war irgendwie das ganze Ding schon von vornherein irgendwie klar, dass das nichts werden kann und dass das die Leute vielleicht noch mehr von uns abschreckt als ohnehin schon, so wenn da einer mit diesem Song auf die Bühne kommt. Aber hier, weiß ich nicht, wir haben jetzt so viel probiert, jetzt auch im Vergleich zum letzten Jahr speziell auch mit Malik, das war ja auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal, aber dann noch deutlich egaler als der Auftritt jetzt. Ich meine, die haben ja wirklich alles probiert. Ich finde, auf der Bühne auch durchaus irgendwie eine Präsenz gehabt. Der Auftritt war doch im Kopf auch geblieben.
Haben sie nicht die Teppiche auf die Bühne gelegt und gesagt, jetzt reicht's?
Am Ende ist es einfach ein systemisches Problem, was glaube ich existiert, warum Deutschland gerade nicht so gut ankommt. Auf der anderen Seite muss man immer wieder diesen Michael-Schulte-Punkt bringen, wo ja schon vor gar nicht allzu langer Zeit, 2018 war das glaube ich, dann doch irgendwie ein 4. Platz drin war. Also muss man jetzt wieder in die Richtung Michael Schulte gehen, was ja gleichzeitig die Richtung Lena und Roman Lob war, ne? Also Girl Next Door, Boy Next Door, der irgendwie so einen persönlichen Song, also Satellite war jetzt auch kein persönlicher Song, ne? Kann man jetzt auch nicht sagen, aber bei Michael Schulte war das, glaube ich, so, dass man wieder in diese Richtung irgendwie gehen muss.
Ich fand das bei Michael Schulte schön und ich glaube, dass viele Leute sich doch mit identifizieren konnten. Er hat ja über seinen toten Vater gesprochen und es war super emotional und das hat, glaube ich, auch viele Leute erreicht, sowohl die Jurys als auch die Televoters. Deswegen war er am Ende auf Platz 4. Aber ich weiß nicht, ob das, wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, wer jetzt so relativ viel mal Punkte vom Publikum bekommt, dann sind das auch eher diese verrückteren Beiträge und die sich mal was trauen und die nicht diese klassische Singer-Songwriter-Nummer fahren. Also ich glaube, dass die Zeiten sich auch geändert haben. Ich würde es aber auch langweilig finden, weil, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren ja so ein bisschen in die Richtung wieder versucht, uns zu bewegen. Und ich würde es auch, wie du, halt mal cooler finden, wenn man wirklich was komplett Absurdes hinschickt, was so überhaupt nicht dazu passt zu Deutschland. Und ja, aber ich glaube, mehr als Lord of the Lost, die netten Mettler von nebenan, kriegen wir wahrscheinlich nicht.
Ja, ich meine, wir hatten ja zur Auswahl Ike Hüftgold. Und jetzt ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt, wäre es mit Ike Hüftgold anders gelaufen beim ESC 2023?
Also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich dann 0 Punkte bekommen. Ich glaube, da hätten wir nicht von Island und wer hat uns doch Punkte gegeben? Tschechien.
Tschechien?
Ich glaub, Tschechien, genau. Ja. Tschechien hat uns 2 gegeben und Island, glaube ich, 1. Ich glaube, ich hätten wir gar keine Punkte bekommen. Und ich glaube, auch beim Televoting, also wie gesagt, Deutschland kann ja alles irgendwie hinschicken und ich glaube, es funktioniert nicht wirklich. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so einen Beitrag hat wie Kroatien, der komplett ja abgedreht ist, glaube ich, sieht Ike Hüftgold ja schon dann relativ langweilig im Gegensatz zu denen aus. Und ich glaube, da wäre auch nicht viel mehr drumherum gekommen. Vielleicht der vorletzte Platz, aber das ist ja auch eigentlich am Ende dann egal, ob wir jetzt Letzter oder Vorletzter sind.
Also Etzel Muggel twittert dazu, 0 Punkte haben die Jungs von Lord of the Lost wirklich nicht verdient. Hoffentlich reißt das Publikum das noch einigermaßen raus. Da war die Hoffnung noch da, aber es kam anders, Selma. Müssen wir jetzt komplett trollen? Also ist es jetzt, das ist ja jetzt so eine Richtungsentscheidung. Also auch der NDR, sollte der noch verantwortlich sein? Sollten wir es mal von anderen vielleicht ausprobieren, was die so für Ideen haben? Was wäre deine Rettung für den ESC jetzt?
Ich weiß nicht. Ich finde es immer so schwer.
Wo ist dein Konzept?
Naja, ich habe jetzt kein Konzept perfekt vorbereitet hier. Ja. Also ich finde, man kann so in zwei Richtungen gehen. Also entweder man geht komplett drüber und macht was total Verrücktes und schickt da irgendwelche irre Leute hin, die irgendwie rumschreien und wild rumtanzen und auch eine richtig bunte Performance haben. Oder man macht wirklich, also ich weiß jetzt nicht, also die Jury wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger leben, wenn man einfach so eine klassische Ballade macht, weil mit einem richtig guten Sänger oder richtig gute Sängerin, weil das kann auf jeden Fall auch viele Herzen berühren. Das hat man auch gesehen bei Michael Schulte. Aber es ist, glaube ich, sehr schwer, Deutschland da irgendwie nochmal aus dem ganz weit hinten da rauszuholen.
Was ja wirklich schon seit einiger Zeit nicht mehr war, war ja ein deutscher Song, ne? Also das wäre vielleicht was komplett anderes nochmal.
Ja, Ike Hüftgold, ne?
Ja, ja. Also da könnte man ja beides kombinieren in irgendeiner Weise, ne? Dass man weiterhin diesen Weg geht mit Nähe zum Publikum irgendwie und irgendwie ein Mensch oder eine Band, mit der man sich irgendwie identifizieren kann, aber doch nochmal was schon sehr anderes, auch eine Richtungsentscheidung, ein deutscher Song, ne? Das wäre vielleicht so ein Mittelweg, den man jetzt vielleicht mal gehen könnte, was vielleicht auch realistisch ist, dass das mal wieder passiert. Ansonsten, also ich bin ja sowieso für Trollen, einfach mal ausprobieren, was dann passiert. Also ich meine, weniger als jetzt, klar können wir noch weniger Punkte haben am Ende, aber vom Platz geht's nicht weiter runter. Ich würde jetzt einfach mal wirklich diesem ESC den Spiegel vorhalten und irgendwie einfach ein Jahr mal nicht das tun, was man vielleicht erwarten würde, dass man da mit einer Riesenshow aufkommt und irgendwie da jemanden hinschickt, der auch diese ganzen Späße mitmacht. Sondern einfach mal so einen schlecht gelauten Typen oder irgendwie eine Frau, die sie da 3 Minuten auf die Bühne setzt und dann einfach so demonstriert quasi auf der Bühne. Sowas würde ich jetzt einfach mal gerne sehen, was dann passieren würde. Ja. Das wäre mal ein Versuch wert. Also das sind so 2 Rezepte, die Fernsehen für alle jetzt mal hat an den NDR, der ja vermutlich nicht die Verantwortung abgeben wird an uns oder andere. Nee. Wir helfen gerne, aber wir können auch nicht mehr sagen als, ja, wir stehen hier parat. Wir haben sogar mit Selma ja eine Insiderin bei euch. Also meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. Jo, ansonsten zur Siegerin vielleicht auch mal. Loreen, ne, für Schweden. War ja jetzt auch keine große Überraschung. War, glaube ich, auch bei den BuchmacherInnen vorne, die zwar auch Lord of the Lost weiter vorne hatten, aber hier hatten sie dann auch mal recht. Ich finde den Song okay. Der Song ist aber auch irgendwie so gemacht, irgendwie für die ESC-Bühne. Für mich ist kein Song, den ich irgendwie danach nochmal anhören werde, im Gegensatz zu Euphoria, mit dem sie ja gewonnen hat. Also ich finde, das war hier alles so ein bisschen so angestrengt. Auch das Bühnenbild war so, also es war schon cool, aber es war natürlich auch mit Ansage irgendwie so, also Top 5 muss schon drin sein, ne? Also wenn ich hier nochmal zurückkomme, dann müsst ihr mir schon das und das Bühnenbild geben und den Song, der halt gut ankommen wird bei den Voters. Aber die Rechnung ging auf und sie hat gewonnen.
Ich weiß nicht, weil an sich finde ich sie unfassbar sympathisch und ich finde sie auch eine sehr talentierte Sängerin und auch Performerin. Das hat man auch gesehen und ich finde die, also generell Schweden, die liefern ja jedes Jahr extrem ab, so was die Performance betrifft. Also die haben ja mal richtig teure Requisiten auf der Bühne, irgendwie so krasse LED-Wände, die dann auch eingeflogen werden müssen und so. Deswegen, das sah schon sehr wertig aus und es ist, also sie hat sich auf jeden Fall extrem abgehoben mit der Performance, aber ich finde den Song jetzt auch nicht so spannend, wo sie natürlich auch gut gesungen hat. Ich habe auch wenig verstanden von dem Text. Ich finde, es gab halt so viele spannende Beiträge als sie, also da ist sie so ein bisschen blass gegenüber den anderen Leuten, die dann so hinter ihr dann direkt waren.
Ja, was ist denn so ein Beitrag? Also wer bleibt dir am meisten im Kopf vielleicht? Weil das ist ja wirklich jetzt eine Frage, welcher Song überlebt auch den ESC? Weil manche Songs sind dann ja wirklich beim ESC einmal aufgeführt worden und sind dann danach irgendwie nicht mehr wichtig. Welcher Song ist deiner Meinung nach ein Song, den es danach auch noch geben wird, den man danach im Radio noch hören wird, in Sommerhauseinspielern? Also was wird irgendwo mal nochmal in meinem Ohr präsent sein irgendwann?
Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie Finnland vielleicht bei irgendeinem Promi-Big Brother-Spiel im Hintergrund spielen. Aber das
da werden ja sonst die Songs von Ali Alarm gespielt.
Ja, geil. Also ich fand, wie gesagt, Finnland sehr einprägsam und ich fand den Typen auch so extrem witzig, weil irgendwie habe ich den Song gehört und war so, nicht so meins eigentlich. Und dann habe ich die Performance gesehen und der hat ja wirklich alles gegeben und das auch, wie er da so rumgetanzt hat und dann sein Outfit, das war einfach alles so verrückt. Und ich mochte persönlich Norwegen auch sehr gerne. Also ich fand sie richtig cool und ich finde, sie hat so einen so, das war ja irgendwie so Seefahrt, Piraten, Sound, ich weiß auch nicht, wie man es am besten beschreiben kann, aber ich finde, sie hat auch richtig viel Power am Ende gehabt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall, ja, in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine Performance ist, die oft dann auch gespielt werden wird und viele Leute sich an sie erinnern werden.
Das war doch der Song, der auch schon ein bisschen auf TikTok davor so ein bisschen gehypt wurde. Ne? Ja, also ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, also Queen of Kings war das ja von Alessandra. Ja, ne? Okay, ich kenne den Song doch von TikTok, Performance recht klassisch, aber funktioniert irgendwie. So ein Beitrag könnte nie aus Deutschland kommen, lol. Nee. Welche Ex-Voice-Kandidatin singt sowas, habe ich mir aufgeschrieben. Also...
Geil.
Ja, also ich meine, das ist ja wirklich die Frage. Also das ist so ein Song, wo ich mir denke, in welcher Welt wäre das in Deutschland ein Beitrag? Also wie soll das zustande kommen? Ja. Also es gibt erstmal nicht die Künstlerin, es gibt dieses Genre, gibt es gar nicht so richtig irgendwie.
Ja. Santiano.
Santiano ist man dann gleich wieder, genau, da sind wir bei irgendwelchen alten Männern mit Bärten. Aber dass das eine junge Frau singt, das ist eigentlich undenkbar. Dass sich das dann auch noch durchsetzt, das kann man sich nicht ausdenken. Also wir hatten ja mit hier, ich weiß nicht, die Frau, die im Maisfeld stand. Was war die eine da?
Annika
Russo, war das die? Mhm, ja. Genau, und die hatte ja so ein bisschen so eine Art mit ihrem komischen Instrument da, ne, auch dann so eine Art von anderer Musik, wo man dann dachte, okay, das ist vielleicht Eurovision-Style, es könnte irgendwie passen. Aber die hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Ne? Also es kommt dann ja auch ein bisschen wieder auf die Voters in Deutschland an, ob die sowas überhaupt wollen.
Es ist halt schwer zu sagen, okay, das hat jetzt besser funktioniert, aber es wäre auf jeden Fall schon so ein Hingucker gewesen, mehr oder weniger.
Ja, ansonsten muss man schon über Österreich reden, weil das ja auch ein Land ist, was uns, glaube ich, ein bisschen näher ist und wo man sich auch gewisse Sachen abschauen könnte. Und hier ist vielleicht auch so ein Ding, wo man sich was abschauen kann, weil für mich ist das auch der Song mit, oder vor allem die Performance oder auch dieses Bühnenbild, weil ne, diese LED-Wand mit diesen ganzen, weiß nicht, Puppengesichtern oder wie man das auch nennen würde, die dann alle diesen Tanz mitmachen, das ist schon ziemlich geil gewesen, gleich als erster Act auch irgendwie, ja, cool platziert, für sie wahrscheinlich nicht so cool, aber es war eine gute Eröffnung für den Abend und Thea und Selena, ich meine, da können wir jetzt einige Tweets von Selma hier raussuchen, glaube ich.
Ja, so.
Also, da ist ja die Frage, ich meine, die wurden ja zusammengecastet, wie ich das verstanden habe, ne?
Ja, von so einer Castingshow, glaube ich auch.
Ja, also das war jetzt nicht eine spezielle ESC-Castingshow
Nee, aber die waren beide bei irgendeiner Castingshow und dann wurden die halt zusammengecastet, also so ähnlich wie Deutschland bei The Voice, wenn dann hier irgendjemand da ankommt.
Okay, DSDS 21. Staffel, einfach mal da.
Big N. Hallo.
Genau, Big N. Big N und hier, wen könnte man nehmen? Hier, Sam Eisinger. Sam Eisinger und Big N treten zusammen an. Das wäre vielleicht so ein Ding, ne?
Aber auch nochmal zu Österreich. Also ich finde, das ist auch wieder so ein Song, das würde auch von Deutschland nie kommen. Also weil der so kreativ ist, also generell, weil der ja auch nicht so einen wirklichen Refrain hat. Das ist ja dieses immer nur Po, 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 Po. Und irgendwie auch der Text auch so cool ist und so kreativ. Und auch generell die Performance war auch richtig cool umgesetzt. Also ich könnte mir niemals vorstellen, dass es irgendwie von Deutschland kommt. Dass man da irgendwie sowas total Verrücktes, so einen verrückten Song da irgendwie auch hinschickt, der auch nicht so typisch ESC-klassisch ist mit Strophe, Refrain, Bridge und dann nochmal Refrain oder sowas in die Richtung. Also das fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, und es ist ja auch inhaltlich, also ich meine, da wird über Edgar Allan Poe gesungen und es geht irgendwie um Frauen in der Musikindustrie und irgendwie Kritik an Spotify und solche Sachen. Also das im Vorentscheid, das ist ja, also diese ganzen Vorentscheid-Songs, die sind ja immer inhaltsleer. Also das ist ja auch bei Lord of the Lost so, da geht's ja um gar nichts. Ne? Also wenn man, also wirklich, da ist ja kein Inhalt da. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied zu Michael Schulte, da ging es ja inhaltlich noch um irgendwas. Genau. Und das wäre vielleicht auch mal wieder ein Ding, okay, Inhalt wäre dann trotzdem nicht schlecht. Also es muss ja dann, wir haben ja gerade über Loreen geredet, wo der Text dann meiner Meinung nach schon unverständlich ist, vor allem für das große europäische Publikum. Das ist ja dann scheinbar auch nicht so wichtig, aber es hilft, wenn die Kommentatoren, Kommentatorinnen in ganz Europa was dazu sagen können und nicht einfach nur sagen können, okay, die kommt aus der kleinen Stadt in Deutschland und touren mit Iron Maiden und so, und das ist dann das Einzige, sondern wenn es da irgendwas geht, dann wäre das vermutlich auch nicht mal so schlecht, wenn man das irgendwie noch fürs kommende Jahr ändern könnte. Also ich habe ja mal ganz kurz zurückgescrollt, auch bei Selma, da heißt meine österreichischen Mäuse, dann heißt es Thea und Selena, I love you and you always be famous. Und casually living their dream, I love them so much. Also, da war einiges dabei hier bei Selma. Vier Tweets in 4 Minuten.
Ja, ich finde es so schade, Rekord, dass die so abgestraft worden sind mit dem Televoting, weil ich glaube, die haben nur 15 Punkte bekommen. Das fand ich richtig, oder? Ich glaube schon, das fand ich richtig räudig. Also, vielleicht lag es auch ein bisschen an dem Startplatz. Ich bin auch nicht so jemand, der immer sagt, der Startplatz und so, aber ich finde, da mit so einem Song, der so eine inhaltliche Tiefe auch hat, reinzusteigen, wenn die Leute noch nicht so aufgewärmt sind, wenn die Leute noch nicht gerade frisch eingeschaltet haben, das ist halt ein bisschen schwer, glaube ich. Also ich glaube, die hätten bestimmt ein bisschen mehr bekommen, wenn die ein bisschen später gestartet wären.
Wir müssen, glaube ich, noch über Moldawien reden, ne, mit dem kleinen Flötenmann. Das war dann doch ein Auftritt, den ich weiter vorne gesehen hätte.
Also ich fand den auch gut. Also ich habe damals ja das, ich weiß gar nicht, in welchem Semifinale die waren, um ersten oder zweiten, aber ich habe das dann zuerst mal gesehen, war so, hä, das ist eigentlich voll cool, weil ich finde generell, Moldawien schickt immer so Spaßbeiträge und die haben dann immer eine ganz coole Bühne und denken sich dann auch was Cooles aus und das fand ich eigentlich auch ganz cool, also gerade mit der Flöte und so, und ich habe es ja mit mehreren Leuten auch geguckt gestern Abend und wir haben da alle gelacht, wir fanden das alle richtig unterhaltsam.
Ja, finde ich auch, also das ist ja dann schon ein Ding, Moldawien seit Jahren sagt eigentlich, wir werden hier nicht gewinnen, also oder zumindest ist es unwahrscheinlich, dass wir gewinnen, dann machen wir halt uns irgendwie einen eigenen USP und der USP ist mittlerweile irgendwie weirde Instrumente und komische Klamotten und sowas, also das kommt dann irgendwie auch an, also ich meine, man kann immer was von Moldawien erwarten und in diesem Jahr hat es mal wieder, war es ein Bringer, würde ich jetzt mal sagen, weil ich jetzt auch gerade hier Selmas Tweets nochmal durchgehe, Due Vite macht mich komplett fertig, so ein wunderschönes Lied, ich muss sagen, sowohl Frankreich als auch Italien machen ja eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe, wenn man jetzt mal Maneskin ausklammert. Ein italienisches Lied von Italien, ein französisches von Frankreich und landen damit immer, sage ich jetzt mal nicht ganz hinten, aber meistens so im guten Mittelfeld, würde ich jetzt mal sagen, gelegentlich mit Ausreißer nach oben eben. Und das ist ja vielleicht so ein Ding, wohin sich Deutschland orientieren könnte. Ne? Also wenn man jetzt Deutsch singt, dann könnte es in so eine Richtung gehen. Also ich meine, Frankreich war da natürlich auch im Auftritt mit diesem riesigen, 3 Meter hohen Kleid da nochmal besonders. Aber gerade Italien fand ich persönlich super langweilig, super boring. Ich fand den Song nicht geil, im Gegensatz zu Selma. Aber gut, da bin ich wahrscheinlich dann alleine.
Die schicken da immer ganz gute Sänger hin. So, also da ist keiner, der irgendwie so komplett verkackt.
In diesem Jahr Yassin von Love Island.
Marco aber Mengoni. Ich finde auch, dass Marco Cerullo. aber ich fand es dieses Jahr auch ein bisschen langweilig und ich war auch ein bisschen überrascht, dass die auch so viele Punkte vom Publikum bekommen haben. Weil, aber das ist generell so bei Italien. Also Italien, die kriegen immer super viele Punkte. Ja, was ich auch nicht verstehe, vielleicht weil die sagen, oh, ist so ein schönes Land oder so. Ich weiß es auch nicht. Weil
schöner Mann auch.
Schöner Mann, ja, immer schöne Männer sind eigentlich, sind echt selten Frauen in Italien, die Italien schickt. Das ist immer so solide und es ist immer so ein bisschen auf Sparflamme. Also ich fand es eigentlich ganz cool, als der Mann das Kind hingeschickt haben, weil das mal was komplett anderes war. Aber ja, ne.
Die hatten auch schon mal so Rapper und sowas, ne? Auch Italien viel, glaube ich.
Zum Beispiel Mahmoud.
Der
war ja auch so ein bisschen anders. Das fand ich auch cool. Das war ja auch richtig gut. 2019. Aber sonst diese klassische Ballade kann man eigentlich nie was falsch machen. Und bei Frankreich hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass die so extrem weit hinten war, weil ich fand, die hat das eigentlich ganz gut gesungen, aber es ist auch wie das Gleiche. Also mich hat es gewundert, dass nicht der Eiffelturm im Hintergrund war. Das ist ja immer so, dass der Eiffelturm irgendwie immer auf die Bühne gebracht werden muss. Aber dafür hatte sie diesen Hut da natürlich auf. Das muss man sofort sehen, dass es ein französischer Beitrag ist.
Für mich war es ein durchschnittlicher ESC. Manche sagen, es ist ein guter ESC gewesen. Ich fand jetzt da so viele nicht mehr. Ich meine, deswegen nehmen wir am Tag danach auf, weil ja jetzt eigentlich es sich zeigt, was ist noch im Kopf. Bei mir ist Israel natürlich noch im Kopf, ne? Mit Noah Kirel, mit Unicorn. Ich habe geschrieben, israelische Kim Possible hier in meinen Notizen. Irgendwie sah so ein bisschen Kim Possible-mäßig aus. Gesanglich fand ich es nicht so geil. habe ich mir aufgeschrieben. Also sie ist jetzt nicht die perfekte Sängerin, aber halt die Show ist schon natürlich ziemlich geil mit diesem Tanz da, mit diesem Tanzbreak. Also das war schon nicht schlecht. Uri Geller habe ich gesehen auf Instagram, hat sich gemeldet, hat gesagt, das muss mit Schiebung zu tun haben, dass sie nicht ganz vorne ist. Sie war ja, glaube ich, am Ende Dritter oder Zweiter.
Dritte war sie, ja. Ja, ich fand irgendwie, also ich fand den Song halt extrem lame. Also wenn sie da singt, The Power of the Unicorn, so, was bedeutet das? Aber ich fand, die Show war natürlich ganz cool. Ich fand es auch ein bisschen schade, irgendwie, dass sie ja die letzte Minute gar nicht mehr gesungen hat. Also hat sie einfach nur noch getanzt und alles kam so vom Background, aber okay. Ja, aber hat sie schon verdient. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil Israel ist ja auch meistens nicht so weit vorne. Deswegen hat sie das schon ganz gut gemacht. Und ich freue mich immer über diese richtig krassen Tanzperformances. Also, weil die werden ja auch immer extrem gewürdigt. Sowohl von der Jury als auch vom Publikum. Und das finde ich auch ganz schön, weil das ist, stelle ich mir so schwer vor, das zu proben. Und das ist ja unfassbar schnell auch alles gewesen. Deswegen, ja, schon sehr verdient weit oben.
Ja, und deswegen verstehe ich nicht, warum mein Vorschlag seit Jahren nicht angenommen wird. Also, einer, der ESC-Erfahrung hat, und zwar Detlef, die suchst da mal mit, nochmal mitzunehmen für die Tanzperformance. Naja, aber du, es reicht ja, wenn irgendwie er daneben steht und dann nochmal seinen großen ESC-Glow-Tanz macht. Würde ja reichen, aber in dem Fall, ja, stoße ich da auf taube Ohren. Auch selber sehe ich da nicht irgendwie mit den entscheidenden Tweets dazu. Sie hat viel über den UK-Beitrag noch getwittert, aus unerfindlichen Gründen. Es ging nämlich hier um die Sängerin, wie hieß sie? May Muller. Finde ich unfassbar schlecht. Und das ist für mich eigentlich mit das größte Mysterium, warum dieser Beitrag vor Deutschland war. Also das ist wirklich der größte Skandal, dass dieser Song, wo irgendwie I wrote a song und so, das ist ja fast eigentlich auch Trollen, ne? Also mit diesem Song anzutreten, der wirklich scheiße ist. Die ganze Performance war völlig belanglos. Die Frau sagt mir gar nichts, aber hat null Bühnenpräsenz gehabt für mich. Keine Ahnung, es war für mich kein guter Beitrag. Selma sieht's anders. Selma sagt hier zum Beispiel sowas wie, ich habe legit noch nie in meinem Leben so eine schöne Frau wie May Muller gesehen, Hilfe.
Ja gut, aber sie hat jetzt nichts über den Song gesagt, der Song kann ja auch trotzdem scheiße gewesen sein.
Ja gut, aber das ist Selma, glaube ich, in dem Fall nicht so wichtig gewesen.
Ja, nee, ich fand den auch kacke. Was soll ich sagen? Also, ich habe mich auch gewundert, weil das war ja auch bei den, bei den Wettquoten, also ich gucke da ja mal relativ viel drauf und da war die auch richtig lange noch in den Top 10 und ich habe gefragt so, was ist denn mit euch los? So, das wird doch letzter Platz. Ist jetzt auch vorletzter geworden, also es war einfach auch ganz schlimm. Also,
Jasmin Barek, große Journalistin, preisgekrönt, May Muller, I'm so sorry, people have no taste. Ja, sag mal, was ist denn da los? Haben wir keine Ahnung oder haben die keine Ahnung?
Das war doch nicht gut. Könnt mir auch nicht sagen, dass das gut war, aber gut. Also es ist halt schon ein Ohrwurm, der Song, aber es war halt auch also super schlecht auch gesungen. Also irgendwie, das war total komisch, dieser ganze Auftritt.
Gibt es auch einen Beitrag, den du herausheben willst? Ich meine, Portugal hat einen typischen portugiesischen Song, Ai Curaçao gemacht. Ich könnte noch kurz über hier, wer war das mit der Familie, die auf der mit der Familie?
Ja, Albanien.
Albanien mit Albina und Familie Herkemi oder wie es hieß.
Oh Gott.
Das war auch interessant, weil es wie so eine Art X-Faktor-Folge, finde ich, war. Also wo dann irgendwie so ein Hexenzirkel oder so ein Familien, ich bin gefangen im Haus einer verhexten Familie. Also was, so hat es für mich alles gewirkt.
Was mir jetzt gerade eingefallen, und zwar, wir müssen noch über Tschechien reden, weil Die Band hat ja den besten Namen gehabt.
Ja, tatsächlich. Es ist sowohl der Bösewicht von Stranger Things als auch der Bösewicht von Hubert und Matthias, die Hochzeit. Vesna für Tschechien, My Sister's Crown. Ja, das war aber auch ein Auftritt, der durchaus irgendwie ja ganz spannend war, weil das waren diese rosa Anzüge ne, und die langen Zöpfe dieser Frauen. Ja. Dann gab es diesen Magic Moment, den habe ich mir aufgeschrieben, wo dann alle so im Kreis stehen und auf einmal so auseinanderspringen. Und das fand ich relativ cool. Ja, also Tschechien fand ich nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, ich finde die auch cool. Ich bin auch froh, dass die dann am Ende auch auf dem 10. Platz waren, weil das irgendwie so ein bisschen ein besonderer Beitrag war und es war was Eigenes und es war nicht so die typische Popnummer oder so, sondern es war irgendwie ein bisschen weird, aber auch irgendwie ganz cool auch mit diesem, da war doch noch so ein Rap-Part oder sowas in dem
Schirm,
ich jetzt gerade, ne? Also es hatte irgendwie alles und fand ich richtig schön. Und allein wegen dem Namen natürlich. Da haben die gewonnen für mich.
Ich will noch drei Sachen sagen, die ich nicht verstanden habe und auch nicht verstanden. Also Belgien zum Beispiel fand das irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht.
Skandal.
Was? Dass ich das scheiße fand?
Das war doch ganz cool.
Ich habe mir aufgeschrieben, der sieht aus wie ein Verkäufer bei CNA. Steht hier bei mir.
weiß nicht, ich fand diese 80s-Vibes cool und ich fand, es war irgendwie so voll der gute Laune-Song. Also jetzt auch nicht so mein Favorite-Song, aber ich weiß nicht. Und das Publikum hat auch voll mitgemacht. Also die hatten alle irgendwie Spaß und deswegen fand ich das jetzt eigentlich schon in Ordnung. Habe mich gewundert, dass es das Platz 7 war, aber ich fand das jetzt nicht schlimm oder irgendwie komisch, sondern ich fand es irgendwie, ja, hatte gute Laune dabei.
Ja, also viele hatten auch gute Laune bei Slowenien. Da würde ich auch sagen, habe ich nicht, also hat sich mir nicht ergeben. Warum? Also ich fand, bei Anni, genau an dem Punkt, wo Anni getwittert hat, was für eine Bühnenpräsenz. Da wollte ich genau sagen, das Gegenteil. Also wirklich, die sind für mich komplett untergegangen, diese slowenischen Boys. Es war für mich auch sehr gezwungen, wannabe Harry Styles mäßig, so wie der Typ aussah. Also ich weiß nicht, das war für mich, das war nicht meins, war nicht meins. Carpe Diem, auch so ein Titel, keine Ahnung,
ja, bekomme ich schon das Kotzen. Das war halt auch lame, vor allem, weil die auch also ich habe jetzt auch den Text sich gegoogelt, aber Carpe Diem, das kommt ja auch nicht einmal vor. Aber ich weiß nicht, ich fand es lustig, weil wir saßen so da mit der größeren Gruppe und dann meinte die eine so, hey, ja, das ist ja einfach One Direction. Und hat sie gesagt, ja, das ist Harry Styles und das ist Zayn und das ist Niall und das ist Louis. Und das fand ich halt irgendwie schon lustig. Und wenn man so drauf geachtet hätte, so, hätte ja schon hinkommen. Aber ich mochte das ganz gerne, weil das ist ja dieser Indie-Pop-Vibe und ich höre das privat halt super gerne. Deswegen habe ich mich da sehr abgeholt gefühlt. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, und auch für so eine Band-Inszenierung fand ich es eigentlich auch ganz okay. Also ich finde es halt ein bisschen schwer, bei einer Band was zu machen, weil da sind die Leute ja immer an den Instrumenten. Also da kannst du ja nicht viel miteinander machen. Und ich fand es eigentlich ganz gut, wie es am Ende inszeniert worden ist. Aber war ja auch klar, dass es nicht so weit vorne landet und so. Aber ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ganz lustig, dass die dann auch alle irgendwie One Direction aussahen.
Das waren die Beiträge ganz kurz noch zur Show. Wir hatten den Interval Act mit verschiedenen Nummern. Sam Ryder hat so ein Medley gespielt. Dann hatten wir Graham Norton, der irgendeine Frau interviewt hat, die ich nicht gekannt habe. Dann hatten wir diese ganzen Golden Moments aus der ESC-Vergangenheit gesungen von den ESC All-Stars mit Mahmoud, mit Netta, mit Dadi Freier oder wie er heißt, Cornelia Jacobs oder Jacobs aus Schweden, glaube ich. Und eine Frau namens Sonja, die ich nicht kannte. Und am Ende dieses Acts dann eben You'll Never Walk Alone, bisschen erwartbar. Für mich auch nicht jetzt dieses große Highlight gewesen. Ich weiß, das sehen andere anders. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade Schulz und Böhmermann geschaut und die haben das irgendwie nicht so richtig gecheckt, dass losgeht. Da habe ich auch nicht richtig gecheckt, dass losgeht und da war es mittendrin. Da habe ich erst gecheckt, okay, die sind jetzt in verschiedenen Ländern, Ukraine, okay, bla bla bla. Also ich war da nicht so ganz drin. Für andere hat es ja emotional auch funktioniert, dass die dann irgendwie weinen muss. Deswegen will ich jetzt auch nicht gar nicht so stark das Ding kritisieren, aber es kam für mich nicht an Glow ran, um kurz zu machen.
Ja, das kann ich verstehen. Aber ich mochte das ganz gerne, weil ich finde es immer schön, wenn dann so alte alte Acts halt nochmal auftreten und nochmal was singen. Das finde ich eigentlich immer toll. Das gibt es auch jedes Jahr. Aber ich finde es einfach immer auch schön zu sehen, dann auch am Ende, als Duncan Lawrence gesungen hat und dann alle nochmal auf die Bühne gegangen sind und mit ihm gesungen haben. Da, finde ich, sieht man auch so schön, wie divers dieser Wettbewerb ist und was für bunte Leute es dort gibt und dass es an diesem einen Abend alle zusammen sind und die Musik sie alle vereint. Und deswegen fand ich das schön. Ich habe jetzt nicht geheult, aber ich fand es einfach einen sehr schönen Moment. Aber ich mochte auch sehr gerne das Opening, also diese Flag Parade, weil da nochmal so ein bisschen der Bezug genommen wurde auf die Ukraine. Also dann durften ja ukrainische Acts nochmal auftreten und durften ihre Songs sehen, so einen kurzen Ausschnitt von. Und ja, ich freue mich immer, wenn diese eine Frau, ich vergesse ihren Namen immer, aber diese Frau mit diesem Armut, die dann immer so 1, 2, 3 singt, wenn die kommt, dann freue ich mich immer. Die ist auch jedes Jahr dabei, aber ist immer schön.
Immer schön ist auch das Rahmenprogramm vom NDR beziehungsweise vom Ersten. In diesem Jahr ja zum ersten Mal auch Eurovisional ausgestrahlt. Barbara Schöneberger moderiert nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz. Und sie stand ja auch zum ersten Mal nicht an der Reeperbahn, sondern stand direkt in Liverpool in so einem kleinen Studio. Hast du das auch gesehen oder war da eure Party schon im vollen Gange und du hast da gar nicht so? Nee, hast du auch gesehen?
Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich fand es eigentlich wie immer peinlich. Also ich weiß nicht, ich finde Barbara auch immer so unangenehm. Dann war die da mit ihrem Macaron-Kleid und dann hat sie auch dauernd irgendwelche komischen Witze gemacht, die so gar nicht passend waren. Und es war auch irgendwie super klein. Also ich fand es dann immer ganz cool, wenn dann immer welche so schlechte Artists aufgetreten sind auf der Reeperbahn. Und das war jetzt der Fall nicht. Wir hatten ja auch alle gesagt, dass es irgendwie so ein Must-Singer-Treffen war. Also da war ja Luca da und Max Mutzke und Silvi Mais. Auch warum auch immer. Das verstehe ich auch nicht. Da werden immer so random Leute eingeladen und die sagen, ja, ich bin so ein großer ESC-Fan und sowas und ich verstehe das einfach nicht. Also es war einfach nur unangenehm und komisch, aber gut, was will man da noch groß erwarten? Also ich habe nicht so viel erwartet.
von Barbara Schöneberger dann auch nicht so geil moderiert. Ich finde auch immer, man merkt hier total an, dass es alles irgendwie so angelesen ist und so. Sie hat sich 2 Tage damit beschäftigt und das ist einfach kein richtiger ESC-Fan für meinen Begriff. Also auch da könnte man mehr mit reingehen in dieses ESC-Fantum. Es gibt ja Leute, es gibt ja Promis, die das mehr können als sie und dann verstehe ich nicht, warum sie dann immer wieder da sitzt. Also weiß ich nicht. Das ist für mich so ein komisches Mittelding aus. Eigentlich wollen wir da einen Mega-Fan als Moderatorin haben, aber da sitzt halt aus irgendwelchen Gründen immer Barbara Schöneberger und wir müssen ihr das dann alles irgendwie, das muss sie dann immer so vortragen, was sie da jetzt alles so toll gelesen hat in den vergangenen Tagen. Ich weiß nicht, also das ist für mich weiterhin keine komplett runde Show, aber ich finde es ein bisschen angenehmer als in den vergangenen Jahren. Aus, sag ich mal, Trash-Sicht ist die Reeperbahn natürlich dann doch noch ein bisschen vorne, weil da einfach ein bisschen peinlichere Sachen noch passieren.
Ich fand es ein bisschen schade, dass nicht die klassische Frage an Peter Uwan gestellt worden ist, woran hat es denn diesmal gelegen?
Ja, woran hat es gelegen? Das ist natürlich auch eine spannende Frage.
aber war ja ganz gut, weil er hat ja seinen großen Abschied dann am Ende gehabt, wo er sich nochmal alle verabschiedet hat und es wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn dann nochmal zu ihm geschaltet worden wäre und so wäre das so sein letzter Auftritt als ESC-Kommentator gewesen, wie er sagt, ja, ich weiß auch nicht, war doch eine gute Show, ja, kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
Ja, aber er ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wir nehmen gerade auf am Sonntagmittag und er ist, glaube ich, gerade im Fernsehgarten. Also das ist jetzt sein letzter Auftritt, da nochmal das nochmal zu kommentieren. Natürlich. Ich würde auch sagen, Peter Urban hat es gut, sag ich mal, wie immer gemacht und trotzdem, glaube ich, tut es auch dem ESC, dem deutschen ESC oder der deutschen ESC-Übertragung nicht schlecht, wenn da auch mal eine Veränderung da ist. Ich weiß nicht, es ist jetzt, also ich bin jetzt nicht so todestraurig, aber klar ist, wenn jemand so lange dabei ist, ist immer irgendwo emotional, wenn er dann geht. Danke Peter für alles. Danke Lord of the Lost für alles. Der NDR darf sich was Neues überlegen, darf jetzt erstmal die ganzen Statements formulieren am Montag, woran es dann tatsächlich gelegen hat. Und damit werden wir uns dann eventuell, falls da irgendwelche strukturellen Änderungen schon jetzt geplant sind oder vorgeschlagen werden, dann in 2 Wochen wieder beschäftigen. Also am Freitag den, oh Gott, das müsste der irgendwie 26. oder sowas sein wahrscheinlich, um den Dreh. Da sind wir dann wieder da. Jetzt sage ich erstmal Danke an Jule für dieses Special, ESC-Special.
Ja, gern geschehen, war schön heute früh.
Ja, finde ich auch. Können wir gerne mal wieder wiederholen im kommenden Jahr. ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir holen jetzt erstmal unsere Flöte raus. Bis dann.